Ich habe natürlich noch damit gerechnet, dass Bruder Russ ein wenig Zeit nehmen wird, aber heute Abend wird die Zeit sicher sehr, sehr schnell vergehen. Wir haben ja das Mahl des Herrn und anschließend auch die Fußwaschung. Als ich noch drüben war, habe ich versucht nachzudenken, wem wirst du wohl heute Abend die Füße waschen? Und da kam mir der Gedanke, am liebsten würdest du sie jedem Bruder waschen, ohne Ausnahme, ohne Ausnahme. Und ich meine, so denken wir alle. Wir lieben uns innig in der göttlichen Liebe. Wir sind mit dem Herrn und miteinander verbunden. Gott hat uns vergeben. Wir haben einander vergeben. Gott hat uns nichts angerechnet. Wir rechnen einander nichts an. Und so können wir in der Gegenwart des Herrn mit Freimütigkeit am Mahl des Herrn teilnehmen, in der Gewissheit, dass nicht wir erst etwas gut zu machen haben, sondern dass er schon alles gut gemacht hat für dich und für mich, mit dir und mit mir. Er hat den Preis bezahlt, die Schuld beglichen. Satan hat absolut keine Forderung mehr zu stellen. Und jede Forderung, die er stellt, ist ein Betrug. Und da wir uns auf die Seite Gottes gestellt haben, glauben wir, was der Herr uns in seinem Wort gesagt hat. Wir nehmen das, was der Feind uns ab und zu vormachen möchte, gar nicht mehr ernst. Er will uns damit nur von dem ablenken, was Gott für uns bereitet hat. Und wir müssen uns entscheiden, wem wir glauben wollen. Der Feind wird sagen, du bist schuldig, du hast das getan und das und noch jenes. Und wenn wir ihm unsere Aufmerksamkeit geben, ja, dann hört das gar nicht auf. Dann kommt noch dies und noch das und noch wieder jenes. Und wenn wir noch weiter aufmerksam zuhören, dann geht das noch weiter und noch weiter. Wenn wir aber gar nicht zuhören und sagen, weiche von mir, Satan, du hast dein Anrecht verloren, du bist ein Lügner, deine Ansprüche sind abgegolten, reell abgegolten durch Jesus Christus, unseren Herrn auf Golgatha. Und wenn wir so von ganzem Herzen glauben und uns auf die Seite Gottes stellen, weil er sich ja auf unsere Seite gestellt hat, können wir im Aufblick zu ihm das Mahl mit dem Herrn halten, in der völligen Überzeugung, dass wirklich aller Schaden gut gemacht wurde. Das, was durch den ersten Adam verloren gegangen ist und über uns kam, ist durch Christus, den zweiten Adam, von uns genommen worden und wir sind mit Gott versöhnt worden. Das glauben wir von Herzen. Ich möchte dazu nur einige Schriftstellen lesen, damit ihr es aus dem Worte Gottes hört und euer Glaube darin verankert wird. Wir beginnen mit 1. Petrus, dem ersten Kapitel, von Vers 13. Darum macht euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade, die euch in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Worauf sollen wir unsere Hoffnung setzen? Auf die Gnade Gottes, die uns durch die Offenbarung Jesu Christi dargereicht wurde. In Vers 14 lesen wir: Als gehorsame Kinder gestaltet euer Leben nicht nach den Lüsten, die ihr früher während eurer Unwissenheit gehegt habt, sondern werdet nach dem Vorbild des Heiligen, der euch berufen hat, gleichfalls in eurem ganzen Wandel heilig. Das ist ein ernstes Wort an uns alle gerichtet, und es spricht zu unseren Herzen und stellt uns die göttliche Forderung vor Augen, und gleichzeitig will der Herr uns die Kraft verleihen und den Glauben schenken, dass er es möglich gemacht hat, all diesen Forderungen nachzukommen. Weiter lesen wir: Weil ja doch geschrieben steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach dem Werk eines jeden richtet, so führet euren Wandel in Furcht während der Zeit eurer Fremdlingschaft. Ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, den ihr von den Vätern her überkommen hattet, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines fehllosen und unbefleckten Lammes. Er war zwar schon vor Grundlegung der Welt zuvor ersehen, ist aber erst am Ende der Zeiten geoffenbart worden, euch zugute. Denn durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen hat, so dass euer Glaube zugleich Hoffnung auf Gott ist. Manchmal hören wir, dass der eine durch diesen, der andere durch jenen zum Glauben gekommen ist. Und hier wird uns gesagt, durch wen wir tatsächlich zum Glauben gekommen sind. Denn durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen. Amen. Nicht Menschen haben uns bekehrt. Menschen mögen uns den Weg gewiesen haben, aber es war ein Erlebnis mit Jesus Christus, wodurch wir zu dem Glauben an den lebendigen Gott gekommen sind. Und deshalb ist es das Werk Gottes in uns. Aus 1. Petrus, dem 2. Kapitel, lese ich Vers 9 und 10. 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk und sollt die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat, euch, die ihr vordem ein Nichtvolk waret, jetzt aber das Volk Gottes seid, einst ohne Gottes Erbarmen, jetzt aber reich an Gottes Erbarmen. Amen. Was können wir dazu sagen? Es stimmt uns froh, es macht uns dankbar, wenn wir solche Worte in der Heiligen Schrift lesen. Sie gelten mir und dir. Wenn wir es im Glauben annehmen, so haben wir es als Geschenk Gottes empfangen. Denn Gott macht keine leeren Worte und keine leeren Versprechungen. Er hält, was er versprochen hat. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Hier auf Erden gibt's einige Königshäuser, ein paar Leute mit etwas blauem Blut, aber wir als Kinder Gottes sind dieses königliche Geschlecht. Wir sind adlig gemacht worden durch den lebendigen Gott, der sich uns in Jesus Christus geoffenbart hat. Wenn Menschen irdisch zu einem Königshaus gehören, oh, das ist für sie doch ein Aushängeschild. Was sollen wir sagen? Wir gehören zum Hause Gottes, des großen Königs aller Könige, des Herrn aller Herren. Wir sind ein königliches Geschlecht, eine heilige Priesterschaft. Wir sind das Volk Gottes, einst ohne Erbarmen, jetzt reich an Erbarmen, einst ferne, jetzt nahestehend, einst ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt, jetzt mit Gott und einer lebendigen Hoffnung in dieser Welt. Und unser Herr sagt, ihr seid nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Wir sind aus Gott gezeugt und aus Gott geboren worden. Wir sind göttlichen Geschlechts geworden. Aus Gnaden wollen wir es doch heute im Glauben annehmen. Möge es uns doch bewusst werden, was wir in den Augen Gottes sind. Manchmal schauen die Menschen mit Verachtung mal hier und mal da herab, aber der lebendige Gott hat sich unser nicht geschämt. In Christus hat er unseren Platz eingenommen, alle Schmach und allen Spott über sich ergehen lassen und hat den Preis auf Golgatha bezahlt. Die Rechnung ist beglichen. Sollte der Feind sie noch einmal in euer Haus schicken, so schreibt auf den Umschlag Annahme verweigert. Lasst das Ding zurückgehen. Es ist alles beglichen. Können wir das so im Glauben annehmen? Oder meint ihr, Christus müsse noch einmal sterben? Ist da noch etwas auszugleichen? Nein, er ist ein für alle Mal für unsere Sünden gestorben und ist mit seinem heiligen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen, um als treuer hoher Priester vor dem Angesicht Gottes für uns einzutreten, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Sein Blut spricht auch heute Abend für uns. Und es spricht nicht nur für uns, es spricht uns frei. Halleluja! Preis sei unserem Gott. Das bedeutet Erlösung. In Lukas 23 noch einige Verse. Lukas 23. Es handelt von dem Weg des Herrn nach Golgatha. Wir beginnen hier mit dem 33. Vers. Lukas 23 von Vers 33. Als sie nun an den Platz gekommen waren, der Schädelstätte heißt, kreuzigten sie dort ihn und die beiden Verbrecher, den einen zu seiner Rechten, den anderen zu seiner Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Darauf verteilten sie seine Kleidungsstücke unter sich, indem sie das Los darüber warfen, und das Volk stand dabei und sah zu. Es verhöhnten ihn, aber auch die Mitglieder des Hohen Rates mit den Worten: Andern hat er geholfen, so helfe er nun sich selbst, wenn er wirklich Christus, der Messias ist, der Gesalbte Gottes, der Auserwählte. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie traten hinzu, reichten ihm Essig und sagten: Bist du der König der Juden, so hilf dir selbst. Über ihm war aber auch eine Inschrift angebracht in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dies ist der König der Juden. Soweit dieses Wort des Herrn von der Kreuzigung, von dem, was auf Golgatha geschah. Paulus predigte Christus als den Gekreuzigten, und wir haben es mit dem Wort vom Kreuz zu tun, das den einen eine Torheit, den anderen eine Gotteskraft ist. Irdisch gesehen und menschlich betrachtet ist das, was wir, ich nenn's mal, im Christentum haben, für die anderen ein Abscheu. Wir haben jemanden, der in Schwachheit gekreuzigt wurde. Alle anderen sind mit Ruhm und in Ehren gestorben, umgeben von ihren Anhängern. Man hat zu ihnen aufgeschaut, und hier starb einer, der sogar von seinen eigenen Jüngern verlassen war. Hängend zwischen Himmel und Erde, von Gott und Menschen verlassen, hat er ausgerufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Unsere Gottverlassenheit, unser von Gott getrennt sein, hat er auf sich genommen, um uns in dem nächsten Augenblick, als der Speer durch seine Seite ging und das Blut hervorfloss, mit Gott zu versöhnen. Ich weiß, dass wir hier keinen Vergleich anzustellen haben mit all den anderen Religionsgründern, denn Christus kam nicht, um eine Religion ins Leben zu rufen. Er kam, der Menschheit neues, ewiges Leben zu schenken. Er kam, um das Reich Gottes auf diese Erde zu bringen. Ich habe mir hier die Notiz aufgeschrieben. Buddha starb im Jahre 480 vor Christus im Alter von 80 Jahren nach 45 Jahren Lehrtätigkeit und versammelte seine Schüler um sich und fragte, habt ihr betreffs der Lehre noch eine Frage? Und sie sagte, nein, Meister, uns ist alles klar. Und dann hat der Blumenregen eingesetzt. Man hat ihn mit Blumen überschüttet und überschüttet und überschüttet. Nach dem Tode hat man ihn in 8 Teile geteilt, damit jedes der damaligen Fürstenhäuser, die unter dieser Herrschaft waren, einen Teil von ihm in einem Schrein aufbewahren durfte. Es gibt über 1 Milliarde Buddhisten heute auf Erden. Und was haben sie? Eine tote Philosophie. Aber sie schauen auf uns herab. Und sie sagen, so ist unser Meister gestorben. Und wie ist euer Jesus Christus gestorben? Ihr Lieben, uns stört ein solcher Vergleich gar nicht. Im Gegenteil, wir haben den Plan Gottes verstanden. Unser Herr hat den Fluch auf sich nehmen müssen, der uns alle getroffen hat. Es ging um Erlösung, Erlösung und Überwindung des Todes, wie im Hebräerbrief zu lesen ist, damit er den, der die Macht des Todes hatte, zerstöre und unvergängliches Leben und Wesen ans Licht bringe. Christus ist einen schmachvollen Tod gestorben, das stimmt, aber er ist nicht im Grabe geblieben. Er ist am 3. Tage auferstanden. Er lebt, er hat den Tod, den Teufel und die Hölle besiegt und überwunden. Sein Sieg ist unser Sieg, denn wir sind mit ihm gekreuzigt und mit ihm zu einem neuen, ewigen Leben auferstanden. So war's im Plane Gottes. Wir fragen nicht, warum es so sein musste oder so ist. Hätte Gott uns als einen nicht selbst entscheidenden Mechanismus geschaffen, was wären wir dann? Was würden wir dazu sagen? Gott hat die Menschheit mit einem freien Willen ausgestattet. Und dann hat der Mensch diesen freien Willen dazu genutzt, die falsche Entscheidung zu treffen. Und dann lesen wir im Hebräerbrief von Christus, unserem Herrn und Erlöser. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, ich komme, um deinen Willen zu tun, o Gott. Adam vermochte es nicht, Christus, der zweite Adam, hat es vollbracht. Er hat's getan. Satan hat ihn auf jede nur mögliche Weise versucht. Doch er blieb standhaft. Er war ja Gott und Mensch in einer Gestalt. Einerseits versuchbar, andererseits nicht fehlbar. Und das ist die Gnade Gottes. Gott musste dem Feinde die Chance in Menschengestalt geben. Aber diesmal hatte er es nicht mit Abraham und nicht mit Mose, nicht mit einem der Propheten, sondern mit dem zu tun, der die Propheten gesandt hatte, mit dem Herrn selber, obwohl in Menschengestalt. Wir sind Gott so dankbar, dass wir in diesen großen, ewigen Plan Gottes eingefügt wurden. Wir erkennen aber, dass der Preis sehr hoch war und dass es ein teurer Preis war, der für uns gezahlt wurde. Und das soll uns noch tiefer demütigen, noch dankbarer stimmen, dass wir in den Augen Gottes einen solchen Wert hatten und er uns nicht in unseren Sünden gelassen, sondern uns aus Gnaden erlöst hat. Glauben wir es heute von ganzem Herzen, dass es geschehen ist. Wir sind erlöst, wir sind begnadigt, unsere Schuld ist beglichen. Halleluja! Das ist wahr, das können wir glauben, es stimmt. Denn Gott hat es nicht nur gesagt, er hat's auch vollbracht. Unser Herr ist gestorben, damit wir leben können. Nun noch einen Teil zur Fußwaschung, denn es könnte ja sein, dass einige in unserer Mitte sind, denen das nicht geläufig ist, und wir nehmen darauf immer Rücksicht. Gelesen haben es sicher alle. Vielleicht ist es nicht in den betreffenden Gemeinden gelehrt und praktiziert worden. Doch in Johannes 13 lesen wir ganz klar und ganz deutlich wie folgt. Johannes 13 von Vers 4. Er erhob sich beim Mahl von seinem Platz, legte die Oberkleidung ab, nahm einen linnenen Schurz und band ihn sich um. Danach goss er Wasser in das Waschbecken und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit linnenem Schurz, den er sich umgebunden hatte, abzutrocknen. So kam er denn auch zu Simon Petrus. Dieser sagte zu ihm: Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm mit den Worten: Was ich damit tue, verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus entgegnete ihm: Nun und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus antwortete ihm: Wer gebadet ist, dem braucht nichts weiter gewaschen zu werden als die Füße, sondern er ist am ganzen Körper rein, und ihr seid rein, jedoch nicht alle. Er kannte nämlich seinen Verräter wohl, deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Zunächst dieses Wort bis hierher. Petrus erschrak, als der Herr ihm sagte, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Wir alle verstehen das sehr gut. Wir haben einen Anteil durch die Erlösung. Aber jedes Gebot des Herrn ist heilig. Und jedes Wort Gottes ist wahr. Und ungehorsam dem Worte Gottes gegenüber ist wie die Sünde der Zauberei. Und Widerspenstigkeit dem Worte Gottes gegenüber ist wie Götzendienst. Die Menschen gehen leichtfertig über das Wort hinweg, suchen diese und jene Ausrede. Lesen wir weiter, was der Herr uns hier in seinem Worte zu sagen hat. Von Vers 12. Nachdem er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Oberkleidung wieder angelegt und seinen Platz am Tisch wieder eingenommen hatte, sagte er zu ihnen, versteht ihr, was ich an euch getan habe? Ihr redet mich mit Meister und Herr an und habt recht mit dieser Benennung, denn ich bin es wirklich. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Ich kann's nicht anders lesen. Und ich habe nicht aus dem Spiegelmagazin gelesen oder aus der Welt am Sonntag. Ich habe aus dem Worte Gottes gelesen, aus der Heiligen Schrift. Ich habe gelesen, was unser Herr gesagt hat. Jeder, der an ihn glaubt, darf es auch befolgen und wird es auch befolgen. Manchmal dauert es allerdings eine kleine Zeit. Und da möchten wir keinen einzigen drängen. Absolut nicht. Bei mir hat's Jahre gedauert, bis der Groschen fiel. Warum soll ich's von anderen auf einen Schlag erwarten? Aber wir glauben, dass die Stunde da ist und die Zeit drängt und wir unsere Entscheidung für den Herrn und sein Wort treffen müssen, ohne es vor uns herzuschieben. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr ebenso tut, wie ich an euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Apostel nicht höher als der ihn sandte. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach handelt. Nun gut, wir möchten ja alle selig sein, und so bleibt uns nichts anderes übrig, als zu tun, was der Herr uns geboten hat. Menschen nehmen vieles auf sich, um es zu tun, weil sie meinen, dadurch bei Gott gerecht zu werden. Wir tun nur das, was der Herr uns geboten hat, und ruhen in dem vollbrachten Erlösungswerk, das auf Golgatha geschehen ist. Doch das Mahl und die Fußwaschung, das sind Verordnungen, die der Gemeinde hinterlassen wurden. Und wir sind froh und dankbar, dass wir das Mahl zum Gedächtnis an das feiern dürfen, was am Kreuz auf Golgatha geschah. Denn unser Herr sagte, so oft ihr von diesem Brote esset und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ein jeder aber prüfe sich selbst und danach esse er. Doch lasst uns den Leib des Herrn unterscheiden. In diesem Falle ist der Leib des Herrn die Gemeinde, unanklagbar, völlig erlöst, mit Gott versöhnt und mit ihm verbunden, gerechtfertigt, gereinigt, geheiligt und Gott geweiht. Als Glieder sind wir in diesen Leib hineingefügt worden und erkennen, dass Christus unser Haupt ist. Und wenn er unser Haupt ist, dann haben wir zu befolgen, was er uns in seinem Worte gesagt hat. Hier ist es geschrieben worden, wir haben es vorgelesen, wenn ihr dieses wisst, selig seid ihr, so ihr es tut. Nun wissen wir es und wir werden es tun. Nicht als Sitte, nicht als Formalität, sondern weil der Herr es geboten hat. Werden wir aus inniger Liebe zum Herrn und zu allen Erlösten das Mahl mit ihm und untereinander feiern? In derselben göttlichen Liebe werden die Schwestern den Schwestern und die Brüder den Brüdern die Füße waschen, im Andenken daran, dass unser Herr und Meister seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. So sollen wir es untereinander tun. Eigentlich ist es sonnenklar. Oder muss irgendjemand Nachhilfeunterricht haben? Bestimmt nicht. Gottes Wort ist jedem klar, der den inneren Widerstand aufgibt, das Herz öffnet und das Wort aufnimmt, und mit der Aufnahme kommt Licht und Klarheit, und dann kommt auch der Glaube, um im Gehorsam tun zu können, was der Herr uns geboten hat. Für mich, das muss ich sagen, ist jedes Abendmahl ein großer Segen. Wenn dann aber die Fußwaschung kommt und wir so einer dem anderen die Füße waschen und anschließend jeder jeden drückt und ihm den Bruderkuss gibt, das ist ein Ausdruck der innigen Verbundenheit miteinander und dem Herrn. Und wir sind ja mit ihm und miteinander verbunden. Wir lieben ihn, wir lieben einander. Warum sollen wir das nicht auch so zum Ausdruck bringen dürfen? Gott wird uns dazu helfen und Gnade schenken und seinen Segen dazu geben. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam singen, so wie ich bin, so muss es sein. Und dann prüfen wir uns im Gebet vor dem Herrn. Und die Brüder werden dann das Mahl des Herrn austeilen.